Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Nach Kriegslügen nun wahre Opferzahlen aufgedeckt. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Nachdem selbst der ehemalige Verteidigungsminister zugab, dass ein großer Teil der Opferzahlen, welche man Hamas zuschrieb, durch die IDF und die erweiterte Hannibal-Direktive verursacht wurde, sorgte Präsident Trump für die nächste erschreckende Erkenntnis. Er erklärte, dass nur noch 1,7 bis 1,8 Millionen Überlebende der ehemals 2,3 Millionen Einwohner Gazas umgesiedelt werden müssten. Dass dies Mitte Februar 2025 neue Schätzungen von Opferzahlen bis zu 500.000 Toten als realistisch erscheinen. Beginnen wir mit einem Artikel, der natürlich nicht in Mainstream-Medien erscheint, da diese immer erst Monate später über solche Fakten berichten. Steve Donsinger, ein Menschenrechtsanwalt, der sich einen Namen im Kampf gegen große Konzerne gemacht hat, errechnete, dass in Gaza seit Oktober 2023 mindestens 360.000 Menschen getötet wurden. Das entsprach ca. 14% der Bevölkerung von Gaza. Donsinger erklärte, dass er eine einfache mathematische Berechnung durchführen könne, die die etablierten Medien nicht durchführen wollten. Das Ergebnis dieser Berechnung sei erschreckend. Wenn es in den Vereinigten Staaten proportional zur Bevölkerungszahl die gleiche Anzahl an Tötungen und indirekten Todesfällen gegeben hätte wie in Gaza während des Konflikts, wären ungefähr 46 Millionen Amerikaner oder 14% der gesamten US-Bevölkerung getötet worden. Zitat: Es gibt solide Beweise für die Schlussfolgerung, dass seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 mindestens 306.000 Menschen in Gaza direkt von Israel getötet wurden, durch Bombenangriffe und Raketenangriffe oder indirekt infolge der Zerstörung des Gesundheitssystems des Landes und seiner Weigerung, ausreichende Mengen an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten zuzulassen, starben. Diese Zahl ist weit höher als die offizielle Zählung des Gesundheitsministeriums von Gaza, das nur direkte Todesfälle dokumentiert und in dieser Woche berechnet hat, dass etwa 46.000 Palästinenser von Israel getötet wurden. Meine Berechnung legt nahe, dass 14% der geschätzten Bevölkerung der Enklave von 2,1 Millionen vor dem Konflikt entweder direkt oder indirekt durch Hungersnot, Krankheiten und andere Ursachen im Zusammenhang mit der erzwungenen Entbehrung getötet wurden, die Israel dem Gebiet auferlegt hat. Zitat Ende. Er zeigte als Beweis, wie einfach die Berechnungen gemacht werden könne, die Rückseite einer Serviette, auf der die Fakten aufgeschlüsselt waren. Demnach ging er zunächst von der Schätzung der renommierten britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet aus, in der Experten für den Zeitraum vom 8. Oktober 2023 bis zum 19. Juni 2024 186.000 Opfer ermittelt hatten. Diese Todeszahlen bedeuteten, so der Autor, dass seit Beginn des Konflikts bis zum 19. Juni letzten Jahres, dem letzten Tag der Lancet-Studie, durchschnittlich 654 Menschen pro Tag gestorben waren. Seit der Veröffentlichung dieser Studie bis zum Waffenstillstand am 19. Januar waren jedoch noch 214 Tage vergangen. Er errechnete nun einfach pro Tag weitere 654 Menschenopfer und kam so mit einer einfachen Addition auf insgesamt 306.000 Tote zwischen dem 7. Oktober und dem Beginn des Waffenstillstands. Und diese Zahlen berücksichtigen nicht die Verstümmelten, die Traumatisierten, die Schicksale von Kindern ohne Eltern, die Existenz-, Kultur- und Bildungszerstörungen, welche Israel verursachte. Zitat: Das sind natürlich Schätzungen. Es ist natürlich unmöglich, die genaue Zahl der Toten zu kennen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Berechnung das schockierende Ausmaß dessen, was geschehen ist und weiterhin geschieht, genau erfasst, da es immer noch direkte Todesfälle, Israel hat Berichten zufolge seit Beginn des Waffenstillstands mindestens 80 Gaza-Bewohner getötet und indirekte Todesfälle durch Krankheiten, Hunger und mangelnde medizinische Versorgung gibt. Zitat Ende. Donsinger weist darauf hin, dass natürlich die Todesrate gesunken sein könnte, aber genauso könne man argumentieren, dass sie gestiegen ist, angesichts der fehlenden medizinischen Versorgung, der Hungersnot, der Bombardierung von Zelten statt von Mauern. Zitat: Ich möchte hinzufügen, dass ein Grund für die hohe Zahl der zivilen Todesopfer darin liegt, dass sich Israels Militär das Recht angemaßt hat, nach dem Kriegsrecht 300 Zivilisten auf einmal zu töten, nur um einen Hamas-Kämpfer zu eliminieren, was für mich ein klarer Verstoß gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und ein Kriegsverbrechen ist. Zitat Ende. Das Verhältnis von 1 zu 300 wurde im 972-Magazin berichtet. Donziger äußerte die Meinung, dass der laufende Völkermordprozess in Den Haag der wichtigste seit den Nürnberger Prozessen sein wird. Speziell, weil dieser Genozid durch eine Gruppe von Menschen durchgeführt wurde, die sich auf den Völkermord der Nazis berufen. Das Erstaunlichste sei, so der Autor, wie Israels Militär alles, was es hatte, gegen die Bevölkerung Gazas einsetzte, in dem wohl intensivsten und nachhaltigsten Luftangriff der modernen Geschichte. Trotz alledem existiere die Hamas immer noch als Kampftruppe, eine Niederlage für Israels wichtigstes Kriegsziel. Das palästinensische Volk sei so widerstandsfähig wie eh und je. Das Netanjahus-Modrisch-Projekt, die Palästinenser aus dem Gebiet zu vertreiben, sei gescheitert. Aber Israel habe sich in einen Paria-Staat verwandelt. Die natürlichen Tode. Es ist aber nicht nur Unter- oder Falschernährung, Krankheiten oder Unfälle wegen fehlender Gesundheitsinfrastruktur, Morde durch Banden, die vom israelischen Militär unbehelligt bleiben, welche die Opferzahlen in Gaza immer weiter erhöhen. Es sind auch die freigelassenen Folteropfer Israels, die mit Krankenwagen oder Militärfahrzeugen schnell vor dem Ableben zurück nach Gaza gebracht werden. Und wie mag es erst den Gefangenen in israelischen Foltergefängnissen ergehen, welche keine Chance auf Austausch haben? Mehr dazu etwas später. Welcher Waffenstillstand? Wie bereits seit Wochen erkennbar und durch Netanjahu wohl seinen extremsten Ministern versprochen worden war, entwickelte sich die Antiterroroperation auf der Westbank langsam zu einem zweiten Gaza. Zitat: Die israelische Veteraneninteressensgruppe Breaking the Silence sagt, dass Palästinenser, die sich im Westjordanland bücken, um ihre Schnürsenkel zu binden, von israelischen Streitkräften getötet werden könnten. Die Gruppe erklärte, dass dieses Protokoll im Gazastreifen gemäß den israelischen Militärregeln angewendet werde. Sie veröffentlichte das Transkript eines Gesprächs mit einem anonymen Hauptmann des israelischen Militärs, der sagte, dass die israelischen Streitkräfte im besetzten Westjordanland die Erlaubnis erhalten hätten, auf jeden zu schießen, von dem man annahm, dass er auf dem Boden herumwühlte. Zitat Ende. Der Bericht erklärte, dass Messing with the Ground, auf dem Boden herumwühlen, als Code verwendet wurde, um Palästinenser zu beschreiben, die verdächtigt wurden, Sprengstofffallen gelegt zu haben. Der Begriff wurde regelmäßig verwendet, um das Erschießen von Bewohnern zu rechtfertigen, die aber eigentlich ihren normalen Geschäften nachgegangen waren, als sie erschossen wurden. Wie allerdings erklärt wurde, dass einem zweijährigen Kind am Esstisch seines Hauses in den Kopf geschossen wurde, beim Versuch, das Verlegen von Sprengstofffallen zu verhindern, blieb unklar. Darüber hinaus wurden Sprengstofffallen als Grund herangezogen, um brutal, ohne Rücksicht auf Gebäude, Autos oder Anwohner, die Straßen mit schweren Bulldozern aufzureißen und unbefahrbar zu machen. In Wirklichkeit ging es darum, die Infrastruktur zu zerstören und durch Unbewohnbarkeit die Vertreibung der Bewohner zu erreichen. Am 14. Februar wurde im Internet durch glaubhafte Quellen verbreitet, dass das israelische Militär bereits 40.000 Menschen in der Westbank aus ihren Häusern vertrieben hat. Da es dort keinen militärischen Widerstand wie in Gaza gibt, erfolgt dies viel stiller und einfacher als in Gaza. Zu den Vertriebenen gehören 20.000 Einwohner der Flüchtlingssiedlung Jenin, in das die Menschen vor früheren Vertreibungen Israels geflohen waren. Zitat: Die Palästinenser in Jenin sind seit über 3 Wochen durch Vertreibung, Militärangriffe und Belagerungen schwer getroffen. Ihr wirtschaftliches und soziales Leben ist völlig lahmgelegt. Sie erleiden durch die israelische Besatzung schwere und dauerhafte psychische Schäden. Zitat Ende. Am 15. Februar tauchten Zahlen auf, nach denen Israel in den bis dahin verflossenen 27 Tagen des Waffenstillstandes 270 Mal gegen ihn verstoßen hatte und mehr als 100 Palästinenser tötete. Aber immerhin waren es nicht die üblichen Zahlen von mehreren hundert Toten aus der Zeit vor dem Waffenstillstand. Die Zahlen stammten von der Hamas, da andere Quellen tunlichst vermieden, die Waffenstillstandsverletzungen zu zählen. Aber die Todesopfer waren real. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International wiederholten immer noch die längst überholten Opferzahlen der Hamas-Verwaltung, also die Zahlen, welche durch die Namen von geborgenen Opfern ermittelt werden konnte, obwohl längst Gewissheit bestand, dass Hunderttausende Tote als Folge der Bombardierungen zu verzeichnen waren. Und sie weigerten sich auch im Februar, die Waffenstillstandsverletzungen zu zählen, um der Hamas nicht die Rechtfertigung zu geben, Vergeltung zu üben. Während die westlichen Medien im Wesentlichen mit einigen Ausnahmen berichteten, was die israelische Regierung verlautbarte oder stillschweigend duldete. Was ist mit Nordgaza? Die Ärzte ohne Grenzen schreiben zu Jabalia, Zitat, wir waren schon von der Zerstörung in Gaza-Stadt schockiert. Als wir dann nach Jabalia kamen, fanden wir keine Worte mehr. Zitat Ende. Die Notfallkoordinatorin Caroline Seguin beschreibt in einem Artikel ihre Eindrücke. Zitat: In Gaza-Stadt waren wir schon schockiert über das Ausmaß der Zerstörung, aber als wir dann nach Norden, nach Jabalia fuhren, waren wir sprachlos. Dort ist nichts mehr, nur Ruinen und überall der Geruch des Todes, weil die Leichen immer noch unter den Trümmern gefangen sind. Zweitens, wie ist der Zustand des Gesundheitssystems? Im nördlichen Teil des Gazastreifens gibt es kein Gesundheitssystem mehr. Das Kamal Adwan Krankenhaus wurde dem Erdboden gleichgemacht, während die Krankenhäuser Al-Shifa, Al-Avda und Indonesien schwer beschädigt sind und nur noch teilweise funktionieren. Wir waren zutiefst schockiert, als wir feststellten, dass in den indonesischen Krankenhäusern anscheinend jedes medizinische Gerät absichtlich zerstört wurde. Sie wurden Stück für Stück in Stücke geschlagen, um sicherzustellen, dass keine medizinische Versorgung mehr möglich war. Man muss sich fragen, was die Motivation für eine solche Aktion ist. Diese Geräte wurden gebaut, um Menschenleben zu retten, Mütter, Väter, Kinder. Der Zustand dieser Krankenhäuser ist verheerend. Zitat Ende. Und so ging es weiter mit der Beschreibung der Zerstörung, Tötung und Verwüstung, die wir aus Gaza bereits kannten. Aber für Deutschland war es kein Grund, die Situation anders einzuschätzen. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, Zitat, ich lasse mich auf diese Debatte nicht ein, weil ich die juristische Einschätzung habe, dass das eine falsche Beurteilung wäre. Es macht gar keinen Sinn, sich damit zu befassen. Der Völkermordvorwurf ist absurd. Zitat Ende. Im Libanon hat die IDF entgegen der Waffenstillstandsvereinbarung mindestens 64 Wohnhäuser gesprengt und in dem Gebiet permanente militärische Infrastruktur errichtet. Aber auch im Süden weitet sich Israel aus, wie Al Jazeera Mitte Februar berichtet. Zitat: Der Grenzübergang zwischen Ägypten und Gaza bei Rafah, der jahrzehntelang eine wichtige Lebensader in die Enklave war, wurde im Mai 2024 von Israel geschlossen. Seit Israel die Kontrolle über das Grenzgebiet übernommen hat und damit gegen sein Friedensabkommen mit Ägypten aus dem Jahr 1979 verstößt, gräbt es sich im Philadelphia-Korridor ein, einem 14 Kilometer langen Landstreifen entlang der Grenze zwischen Ägypten und Gaza. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat betont, wie wichtig es sei, trotz der Illegalität im Korridor zu bleiben. Laut Zanat zeigen die zwischen dem 19. und 21. Januar aufgenommenen Bilder, dass die israelische Armee Sandbefestigungen über den Grenzübergang Rafah gebaut hat. Darüber hinaus, so die Agentur, sei nördlich des Grenzübergangs ein neuer Militäraußenposten errichtet worden. Die Armee hat außerdem eine 1,7 Kilometer lange Straße um den Grenzübergang herumgebaut, die parallel zu den Sandbefestigungen verläuft. Die israelischen Streitkräfte haben außerdem tausende Bewohner von Rafah davon abgehalten, zurück in ihre Häuser zu gehen. Israelische Militärfahrzeuge haben auf Dutzende von Menschen geschossen, die versuchten, nach Hause zu gehen und sie dabei verletzt oder getötet. Zitat Ende. Geiselaustausch. Was man im Februar 2025 auch nicht in westlichen Medien las, war die Tatsache, dass 333 der 369 freigelassenen Palästinenser, welche aufgrund des Geiselaustauschs freikamen, ohne Anklage in sogenannter Verwaltungshaft oder besser Vorbeugehaft waren und zum großen Teil in dieser Zeit heftig gefoltert und unterernährt wurden. Manche davon länger als 16 Monate. Aber im Westen kursierten Berichte über Schwerverbrecher und Mörder, die als Gefangene Israels freikamen, während es auf der anderen Seite Mädchen und Geiseln seien, auch wenn es Soldatinnen waren, die von den Terroristen freigelassen wurden. Aber jeder Vergleich des Zustands der Freigelassenen wurde tunlichst vermieden. Denn während die Geiseln wohl genährt, sauber und auch geistig gesund zurückkehrten, soweit sie nicht durch Bomben und Schüsse Israels getötet worden waren, erschreckten die Gefangenen aus den Foltergefängnissen durch deutliche Zeichen von physischer und psychischer Folter. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina begann nicht am 7. Oktober 2023, wie man uns erzählt. Beweis ist die Freilassung eines Palästinensers, der physisch und psychisch zerstört, auf einer Trage zum Austausch gebracht werden musste, nachdem er 23 Jahre in israelischen Foltergefängnissen verbracht hatte. Musa Saraneh, ein palästinensischer Gefangener aus Ost-Jerusalem, wurde während der zweiten Intifada Anfang der 2000er Jahre festgenommen und zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 20 Jahren verurteilt. Die israelischen Behörden warfen ihm vor, an einer Reihe von Anschlägen beteiligt gewesen zu sein, die während dieses Konflikts stattfanden. Konkrete Details zu den genauen Anklagepunkten sind in öffentlich zugänglichen Informationen jedoch vage oder nicht vollständig dokumentiert, was typisch für viele Fälle palästinensischer Gefangener ist, insbesondere wenn sie unter Sicherheitsvorwürfen inhaftiert wurden. Während Verantwortliche für Terroranschläge mit vielen Opfern, die zur Gründung Israels führten, Ministerpräsidenten wurden. Im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstandes hatte sich Israel verpflichtet, 60.000 Notunterkünfte nach Gaza bringen zu lassen. Aber sie stauten sich auf der Seite Ägyptens, weil sich Israel weigerte, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Kein einziger der Container war bis zum 17. Februar durch die Blockade Gazas gelassen worden. Und in Nablus schossen Besatzungskräfte Israels auf palästinensische Kinder, welche die Schule verließen. Aber natürlich war das alles nur eine Auswahl der Kriegsverbrechen Israels. Eine komplette Liste würde den Rahmen dieses Formates weit sprengen. Ich kann hier nur ab und zu Beispiele zeigen, wie Israel-Zivilisten, die oft willkürlich festgenommen werden, gefoltert wurden und sie vergleichen mit der Erscheinung, welche freigelassene Geiseln der Hamas abgeben. Verfolgung der Täter. Im Februar 2025 verstärkten sich Berichte darüber, wie Aktivisten in der ganzen Welt versuchten, israelische Kriegsverbrecher durch die lokalen Behörden zur Rechenschaft zu ziehen. Über die in einem in Mint Press genannten Organisationen hatte ich schon berichtet. Die Autoren wiesen darauf hin, dass die Länder, welche dem Internationalen Strafgerichtshof beigetreten waren, sich rechtlich verpflichtet sahen, die Haftbefehle auszuführen, welche der ISTGH am 21. November 2024 gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ausgestellt hatte. Aber offensichtlich waren sich EU-Länder uneinig darüber, ob diese Verpflichtung für sie gültig war. Schließlich betraf ein Haftbefehl zum ersten Mal einen von ihnen. Zitat: Laut Just Security, einer Online-Publikation mit Schwerpunkt auf nationaler Sicherheit, haben über 30 der 125 Länder, die dem ICC beigetreten sind, versprochen, sich an die Entscheidung des Gerichts zu halten. Darunter Kanada, Großbritannien, Chile, Jordanien und Südafrika. Mittlerweile haben 13 Länder, die ebenfalls Unterzeichner des ICC sind, angekündigt, dass sie sich nicht an die Anordnungen halten werden, sich nicht zur Aufrechterhaltung der Haftbefehle verpflichtet haben oder Kritik an der Entscheidung des ICC geäußert haben, darunter China, Anmerkung, China ist kein Vertragsland des ISTGH, Australien, Italien, Schweden, Argentinien, Ungarn und Österreich. Einige Länder haben kürzlich auch ihre Position geändert, wie etwa Deutschland, das seine Haltung von der Annahme, dass es den Haftbefehlen nicht nachkommen werde, zu der Aussage änderte, dass es sich nun an das Gesetz halten werde. Auf der anderen Seite deutete Frankreich an, dass es Netanyahu möglicherweise nicht verhaften werde, da er Immunität genieße, da Israel keine Vertragspartei des ICC sei. Zitat Ende. Frankreich erklärte, dass Netanyahu und relevante Minister wegen ihrer Tätigkeit Immunität genießen würden. Die USA, die nicht dem ICC beitreten und Israels Krieg gegen Gaza weitgehend finanzierten, hatten das Gericht zu Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump mit Sanktionen belegt, unter Berufung auf Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant. Natürlich waren die Sanktionen hinderlich und solche Sanktionen hatten schon einmal den ISTGH davon abgehalten, vermutliche Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und im Irak aufzuarbeiten. Aber die Urteile der internationalen Gerichte waren eindeutig. Und die Nichtbeachtung, so musste man vermuten, würden die gesamte Nachkriegsordnung zerstören. Schließlich hatte der Internationale Gerichtshof, IGH oder ICJ, am 19. Juli entschieden, dass Israels Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes einschließlich Ostjerusalems rechtswidrig war und, Zitat, so schnell wie möglich, Zitat Ende, beendet werden muss. Der Artikel weist darauf hin, dass das Gericht auch entschied, dass Israel alle neuen Siedlungsaktivitäten einstellen und den Palästinensern Reparationen zahlen muss und bestätigte, dass die israelische Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten Apartheid gleichkam. Einzelheiten hatte ich schon früher berichtet. Es dauerte bis zum 3. Februar, so erklärten die Autoren, bis das Urteil dazu führte, dass im Brüsseler Regionalparlament eine Entschließung für ein Waffenembargo und Handelsbeschränkungen angenommen wurde. Aber sie musste noch vor der EU-Kommission, dem Hohen Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der belgischen Regierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Was noch Monate oder Jahre dauern konnte und aufzeigte, inwieweit die regionalen und nationalen Regierungen bereits ihre Souveränität an Institutionen abgegeben hatten, auf welche die Wähler kaum noch Einfluss ausüben können. Zitat: Ebenfalls als Reaktion auf das Urteil des IGH beschloss Irland, sein Gesetz über besetzte Gebiete wiederzubeleben, das den Handel zwischen dem Land und israelischen Siedlungen in den besetzten Territorien unter Strafe stellt. Das Gesetz wurde 2018 eingebracht, ist jedoch aufgrund von Behauptungen ins Stocken geraten, es verstoße gegen das EU-Handelsrecht, dem Irland als EU-Mitgliedstaat verpflichtet ist. Sowohl Irland als auch Belgien sind Vertragsstaaten des ICC und haben erklärt, dass sie den Haftbefehlen des ICC gegen Netanyahu und Gallant nachkommen werden. Zitat Ende. In den Niederlanden, so die weitere Auflistung von Maßnahmen gegen den Völkermord in dem Artikel, verklagte eine Koalition palästinensischer und niederländischer zivilgesellschaftlicher Gruppen den Staat im Oktober 2024 wegen Nichtverhinderung eines Völkermords, wozu die Niederlande als Unterzeichner der Völkermordkonvention rechtlich verpflichtet sind. Und schließlich wurde über die Gründung einer Gruppe von Ländern am 31. Januar 2025 berichtet. Sie nannte sich Haager Gruppe und war eine internationale Allianz, die sich dafür einsetzte, Israel nach internationalem Recht zur Rechenschaft zu ziehen. Die Gründungsmitglieder waren Belize, Bolivien, Kolumbien, Kuba, Honduras, Malaysia, Namibia, Senegal und Südafrika. Wie man sieht, kein einziger Kolonialstaat der anderen Ländern gerne erklärt, was Völkerrecht und Menschenrechte sind. Hier endet das Format des Podcasts. Mehr über die Bemühungen, Täter wegen Kriegsverbrechen in Gaza zur Verantwortung zu ziehen, im Anhang. Dort findet man auch die Übersetzung eines bewegenden Berichtes, was es bedeutet, dass die Nachricht kommt: In 6 Minuten bombardieren wir dein Haus. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie im Schriftartikel. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.